Guten Morgen, ihr hört Insert Moin bei superlevel.de, Folge 744, heute mit dem Julian aus Österreich. Guten Morgen.
Hallo, grüß dich.
Servus, genau, wir haben heute mal eine Sonderfolge, oder also so besonders ist sie gar nicht, wir wollen uns nämlich mal über einen Kickstarter unterhalten, und zwar einen Kickstarter, den du gestartet hast mit deiner Firma, Still Alive Studios heißen die. Und ihr sammelt gerade aktuell Geld auf Kickstarter, ja, habe ich ja schon gesagt, für ein Spiel namens Son of Noah heißt es. Und genau, du hast dich freundlicherweise bereit erklärt, dich mal interviewen zu lassen, mal ein bisschen was zu erzählen über das Spiel für den Podcast. Und da haben wir uns gedacht, ach super, da packen wir doch die Gelegenheit gleich mal beim Schopfe und unterhalten uns da ein bisschen drüber. Deswegen würde ich doch mal sagen, erklär doch einfach mal, um was es überhaupt geht in Son of Noah. Also was für eine Art von Spiel ist es? Jemand, der jetzt noch gar nicht weder von dem Kickstarter gehört hat, noch irgendwie von dem Spiel schon mal gehört hat, noch gar nichts damit anfangen kann, so kurz in ein paar Sätzen, was muss man sich unter Son of Noah vorstellen?
Ja, also sehr gerne. Bei Son of Noah handelt es sich im Prinzip um ein Action-Adventure. Genau, wenn man es spezifizieren wollte, wäre es ein Third-Person-Multiplayer-Coop-Action-Adventure. Das heißt im Prinzip, das Spiel kann alleine gespielt werden oder eben auch im Multiplayer kooperativ mit bis zu 4 Leuten. Und was wir auch als sehr wichtig erachtet haben, ist, einen Splitscreen-Modus mitzuliefern. Also man kann auch an einem Computer den Coop-Modus genießen, mit Gamepads, versteht sich.
Mhm. Genau, und das eigentliche Spielprinzip, wie läuft das ab?
Ja, also im Prinzip, du spielst einen Magier. Das Ganze spielt als Ambiente in der Wüste, wobei wir aber natürlich darauf geachtet haben, eine gewisse Vielfalt in die Landschaft reinzubringen. Wer will denn schon ein eintöniges Spiel? Deswegen, man hat nicht nur blanke Wüste, sondern auch eben schöne Canyons, unterirdische Tempel, Oasen etc. Und als Magier in der Wüste ist man praktisch in der Situation, dass eine gegnerische Rasse, die sogenannten Saraul, sich praktisch dominant ausbreitend und ausgebreitet haben und die Menschheit so ziemlich an den Rand des Abgrunds und des Verderbens getrieben haben. Und deine Aufgabe sozusagen als Spieler und als Son of Noah, also eben als Magier, ist es, die Saraul zurückzudrängen und somit die Menschheit zu rächen. Also der Plot klingt jetzt, wenn man ihn kurz umschreibt, sehr klassisch und klischeebehaftet, kann euch aber eigentlich versichern, dass er das alles andere als das ist. Also unser Gamewriter und Storywriter hat wirklich sehr viel Liebe zum Detail und Hintergrundgeschichte etc. da rein investiert und es gibt sehr tolle Wendungen. Also ja, man wird überrascht sein.
Okay, aber du willst noch nicht zu viel verraten, um keinen vorab zu spoilern. Das verstehe ich. Ja,
natürlich.
Genau, ich durfte ja vor einigen Wochen, ja, ist schon ein bisschen länger jetzt her. Man muss auch dazu sagen, wir hatten für diesen Podcast schon ein bisschen länger, wir hatten es mal irgendwie ausgemacht und mussten es dann aber immer wieder verschieben, weil es offenbar wohl irgendwie Probleme mit dem Kickstarter gab, bis der dann irgendwie lief und gestartet werden konnte. Und deswegen haben wir die Aufnahme wieder verschoben. Ich durfte aber vor einigen Wochen schon mal eine, ja, was war das, eine Pre-Alpha-Version war das, richtig, ne?
Mhm.
Sehen von dem Spiel. Und was mir sofort aufgefallen ist, sind diese, ja, es ist sehr, sehr physiklastig. Also man hat sehr, sehr viel Physikrätsel. Das kannst du vielleicht gleich nochmal im Detail besser erklären, weil du kennst dich natürlich besser aus. Man hat 3 Kräfte, wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
Mhm.
Und zwar die Telekinese, dann so eine, ja, Terraforming, habt ihr das genannt? Und so eine magische, also magische Fähigkeiten, wo man irgendwie Sachen, Feuerbälle schießen kann oder so Wind, ja, wie nennt man das? Wind?
Druckwellen.
Druckwellen, genau, richtig. Also das heißt, mit diesen 3 Fähigkeiten, die man als Magier hat, kämpft man, aber man löst auch Rätsel in der Welt, richtig?
Genau, also im Prinzip, der Schwerpunkt des ganzen Spiels besteht zu 50% aus Action und Kämpfen. Und den anderen 50% aus Rätseln und Exploration. Man hat eben diese drei Grundkräfte. Mit der Telekinese kann man eben Objekte frei bewegen, auf Gegner schleudern oder Skarabäen zermatschen oder was auch immer man damit machen will. Bietet einen wirklich eine große Vielfalt an Möglichkeiten, diese Kraft nicht. Und Terraforming, auf das bin ich eigentlich sehr stolz. Also das ist ein von uns entwickelter Algorithmus. Mit dem kann man wirklich die Wüstenumgebung frei verändern. Also man kann den Sand anheben, man kann den Sand absenken und dabei stabilisiert sich das immer wieder von alleine sozusagen anhand einer Physiksimulation und interagiert mit der Umgebung. Also es ist wirklich Sand, der um Objekte herumfließt, sich an Wänden aufstapelt und anhäuft und da wirklich ziemlich natürlich simuliert werden kann.
Ich kann mal ein Beispiel geben, an das ich mich noch erinnern kann. Man muss an einer Stelle irgendwie eine Mauer oder so eine kleine Klippe überwinden und steht dann erstmal unten und weiß nicht genau, wie man darüber kommen soll. Und dann kann man mit diesen Terraforming-Kräften, kann man sich so selber eine kleine Rampe im Prinzip bauen, indem man einfach Sand anhäuft und dann sich selber über so eine kleine Rampe auf diese Klippe raufbaut und dann kommt man da nämlich drüber. Also das ist dann zum Beispiel so eine klassische Form des Physikrätsels, indem man sich da selber sowas baut. Jetzt hast du schon selber gesagt, du bist sehr stolz auf diese Physik-Sachen. Das hat natürlich auch einen Hintergrund, weil ich kann mich noch erinnern, dass du damals gesagt hast, du bist studierter Physiker.
Ja.
Wie kommt man denn da drauf, wenn man sowas Tolles, Sinnvolles gelernt hat, dann doch Games zu machen? Und ich formuliere das jetzt absichtlich provokant.
Ja, also das ist eigentlich ganz einfach. Die Spiele sind interessanter noch. Es ist irgendwie die Anwendung der Physik. Ich meine, ein Spiel ist ja voller Mathematik. Aber noch viel mehr als Mathematik, wenn man das Spieldesign offener gestalten will, dann muss man auf Physik zurückgreifen und richtig tolle Sachen damit entwickeln. Kannst du eigentlich nur, wenn du Physik halbwegs gescheit beherrschst. Ist meine Meinung zumindest. Und von dem her, das war schon immer meine Passion, also von Computerspielen als kleiner Junge, bis ich dann Programmieren gelernt habe und angefangen dann mit Spieleprogrammierung, war das eigentlich immer schon, wie gesagt, eine große Leidenschaft von mir. Und wie ich dann das Physikstudium abgeschlossen gehabt habe, habe ich eben die Wahl gehabt, gehe jetzt Doktorat machen oder gehe halt doch Spiele programmieren und nutze mein Wissen direkt. Und ja, war jetzt sicher nicht eine extrem leichte Entscheidung von vornherein. Ich meine, beides ist sehr interessant, aber letztendlich hat halt doch die Passion überwogen.
Okay, also würdest du Games tatsächlich so als angewandte Physik bezeichnen?
Jetzt, sagen wir, man würde sich da schon weit aus dem Fenster lehnen, wenn man das so sagen würde. Ich würde sagen, man braucht sehr viel vom physikalischen Wissen, von der Anwendung und vom logischen Denken einfach. Aber jetzt sicher auch hochkarätige Physik auf hohem Niveau ist es sicher nicht. Also, ich meine, ihr habt mich ja spezialisiert auf Quantendynamik und das hat jetzt relativ wenig in einem Spiel verloren, nicht?
Gut. Jetzt habe ich es gerade schon angesprochen. Du hast jetzt gesagt, oder ich habe es angesprochen mit dem, dass der Kickstarter sich irgendwie verschoben hatte. Es gab da irgendwie Probleme. Vielleicht, was waren es für Probleme und wie seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen, so einen Kickstarter mal aufzuziehen?
Ja, die Idee ist eigentlich kommen, als wir eben gesehen haben, dass der Kickstarter eine gute alternative Finanzierungsmöglichkeit ist. Vor allem eben für ein bisschen innovativere Konzepte, die halt doch eine Finanzierung benötigen und nicht als Ein-Mann-Projekt durchgezogen werden können, wie es eben bei uns der Fall ist. Und dann haben wir uns einfach mal genaues erkundigt, was da die ganzen Voraussetzungen sein und was man als Vorbereitung alles machen muss. Natürlich heillos unterschätzt den ganzen Aufwand. Also ja, also wir haben 2 Monate ins dann wirklich intensivst vorbereitet und Asset produziert und beim Spiel gewisse Features implementiert, damit wir sie herzeigen können, weil man ja möglicherweise oder idealerweise eigentlich eine Vertical Slice vom gesamten Spiel schon bereitstehen hat und das möglichst in einer sagen wir mal, akzeptablen Grafik und nicht nur Coder Graphics. Mhm. Und wie wir das dann jetzt praktisch über die Zeit dann erreicht gehabt haben, waren wir eigentlich bereit für einen Kickstarter und hätten sogar unseren eigenen Termin halten können. Aber dann waren halt die ganzen rechtlichen Aspekte im Weg, die dann letztendlich die insgesamt, glaube ich, waren es dann 2 Wochen Verzögerung eingebracht haben. Also es ist ja nicht so leicht als europäisches Unternehmen einen US-amerikanischen Kickstarter zu starten.
Genau, also es ist schon nochmal der klassische Fall, wie man das schon ein paar Mal jetzt gelesen hat. Man braucht dann immer offiziell irgendwie einen US-Notar oder Anwalt oder ich weiß gar nicht genau, oder irgendeine in Anführungsstrichen amerikanischen Ansprechpartner, weil man offiziell aus Europa das dann gar nicht starten darf. Und genau, jetzt ist euer Studio, also der Name Studio klingt jetzt fast ein bisschen übertrieben, weil ihr seid ja de facto über die ganze Welt verstreut. Also klar, genau. Also du bist aus Innsbruck und es ist auch sehr Österreich-lastig, nenne ich es jetzt mal, wenn man sich so das anguckt, wo das Team herkommt. Aber ihr habt Leute aus USA und irgendwas in Südamerika, glaube ich, noch. Und also wirklich auf der ganzen Welt verstreut. Wie kommt man denn auf die Idee, das so weit zu verstreuen? Also ist das nicht eigentlich, wäre nicht die erste Idee, einfach mal ein lokales Studio aufzumachen mit ein paar Freunden aus dem Studium möglicherweise oder Leuten, die man lokal kennt, als das gleich so einem globalen Projekt zu machen?
Ja, natürlich. Also so war auch bei uns der Anfang. Man sucht natürlich lokal, man findet auch 2 Freunde, die da vielleicht mitmachen wollen. Aber letztendlich kommt man dann relativ bald drauf, dass man da im lokalen Umfeld zu wenig Leute findet, die Qualität liefern, die man braucht und vor allem auch die Motivation aufbringen können, die man braucht, weil man ja vor allem in der Anfangszeit, also bis heute habe ich ja noch keinen einzigen Euro von meiner Tätigkeit gesehen. Aber ja, das gehört einfach Herzblut dazu.
Okay.
Und dann muss man halt die Suche ausweiten. Erst haben wir sie ausgeweitet auf den deutschsprachigen Raum und haben dann ziemlich bald gemerkt, dass es sehr schwierig ist, dort auch genug Leute zu finden, weil halt doch das Anforderungsprofil ohne Finanzierung sehr, sagen wir mal, kritisch ist. Und dann haben wir es auf die ganze Welt ausgeweitet. Und damit sind wir dann eigentlich recht gut gefahren und haben es dann geschafft, unser Team auf 16 Leute aufzustocken, die alle genau diese Anforderungen sozusagen erfüllen. Talentiert sein, nett sein, eigenständig arbeiten können und hoch motiviert. Und deswegen denke ich, dass ich bin eigentlich glücklich, dass wir es nicht geschafft haben, lokales Team aufzubauen, weil ich sicher nicht so tolle Leute gekriegt hätte, wenn ich das lokal gemacht hätte.
Zuverlässigkeit ist wahrscheinlich auch wichtig, oder? Also ich glaube, man findet wahrscheinlich schnell Leute, die sagen, ja klar, mache ich alles hier, sonst was. Und dann immer, wenn man sie dann fragt, 3 Tage vorher, ja, wie schaut's aus, kriegst du das hin? Ja, ich brauche vielleicht noch eine Woche länger. Und das ist wahrscheinlich auch, und das ist möglicherweise ja gerade übers Internet, also ich gehe mal von aus, dass natürlich alle eure Projektkoordination viel übers Netz läuft, ist das da ja noch schwieriger, weil man ja in Anführungsstrichen nicht so diese soziale Komponente hat, die möglicherweise, wenn man direkt in so einem Büro zusammensitzt, sich gegenseitig kontrolliert, sondern man muss sich eben darauf verlassen können, dass der andere, wenn er dann sagt, er macht das innerhalb der nächsten 2 Wochen, dass er es dann auch wirklich macht.
Mhm. Ja, erstens müssen wir mal auf jeden Fall mit kürzeren Deadlines arbeiten, also 2 Wochen Deadlines, das gibt's nicht.
Okay.
und zweitens, ja, es gibt sehr viele Leute, die mehr reden als tun, vor allem wenn sie nicht kontrolliert werden. Diese Leute kann man für ein Distributor-Team von vornherein ausschließen, werden dann spätestens in der Probezeit entlarvt, von dem her no harm done. Und die anderen, die können dafür dann viel mehr leisten. Also ich meine, die Vorteile eines Distributed-Teams sind ja eigentlich sehr toll, nicht? Ich meine, du stehst auf, hast keinen langen Weg zur Arbeit, setzt dich rein, wenn du Lust hast. Nicht? Du hast zwar deine Aufgaben und du bist verantwortungsbewusst und diszipliniert genug, sie auch zu machen. Nicht? Aber die Einteilung, also ich kann mitten am Tag einfach sagen, so Leute, jetzt bin ich mal weg. Und dafür arbeitet er halt am Abend oder in der Nacht. Und die Komfortzone ist halt auch ganz eine andere, nicht? Wenn man sich zurückziehen will, weil man konzentriert was machen will, schaltet man einfach das Zeugs ab und sagt, ich komme in einer Stunde wieder. Mhm. Damit hat sich die Sache, nicht?
Das stimmt natürlich, klar. Man hat natürlich nicht diese, dass man dann irgendwie ständig Leute hat, die dann bei einem im Büro stehen oder vorbeikommen und nochmal was fragen oder so, sondern man kann sich dann wirklich auch mal den Kopf frei machen und konzentriert eine Stunde arbeiten, ja. Gut, klar, hat alles Vor- und Nachteile, sehe ich ein. So, jetzt läuft eure Kickstarter-Kampagne. Läuft jetzt seit ein paar Tagen, also am Dienstag habt ihr sie genau Punkt 12 Uhr gestartet. Genau. Und ihr wollt insgesamt 150.000 US-Dollar bis zum 30. Mai. Das ist eure Hoffnung.
Ja.
Was passiert denn jetzt, gehen wir mal am Anfang vom Worst Case aus, wenn das nicht zusammenkommt? Also du hast jetzt schon gesagt, du hast bisher von deiner Arbeit noch keinen Cent bekommen. Also das ist ja schon alles noch sehr, ja, ich nenne es jetzt mal, ja, du hängst da dran und glaubst da persönlich dran, weil sonst würde man das ja nicht machen, wenn man da bisher noch gar nichts für bezahlt wird. Was passiert, wenn das nicht klappt?
Ja, also, dann sind wir mal traurig für eine Woche, denke ich mal. Und danach müssen wir halt Plan B verfolgen. Heißt, das Studio ist inzwischen gegründet, also die ganzen rechtlichen Grundlagen sind vorhanden. Wir haben einen starken Partner in München, der uns vom netzwerktechnischen und auftragstechnischen unterstützen kann, dass wir eben Auftragsarbeiten annehmen können und so dann versuchen, das Projekt praktisch oder halt eben andere Projekte an Land zu ziehen und das sozusagen dann das Studio damit aufzubauen.
Okay, aber
was aus Son of No passiert, das ist eine gute Frage. Also
okay, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Also das heißt, wenn der Kickstarter nicht funktioniert, dann würdet ihr als Studio sicherlich weiter bestehen, aber könntet eben nicht als Independent Studio euer eigenes Traumspiel dann entwickeln.
Ja.
Ja. Gut, aktuell sind es knapp über 15.000 Dollar schon in ein paar Tagen zusammengekommen. Das liest sich schon mal ganz ordentlich, finde ich. Oder wie zufrieden seid ihr bisher mit dem?
Ja, also wenn es so weitergeht, seien wir gesichert, würde ich mal sagen. Nicht? Hm. Also die Community reagiert eigentlich sehr positiv drauf. Wir haben eigentlich durchwegs positives Feedback bekommen, haben auch ziemlich gute Press-Coverage. Also bei Golem, PC Games etc.
Und Superlevel, das ist ja die wichtigsten.
Ja, das ist sowieso nicht, aber ich glaube, das brauche ich nicht erwähnen.
gut, habt ihr denn schon auf diese, es gibt doch so eine Seite, ich weiß gar nicht, wie die heißt, mit der man so Kickstarter prognostizieren kann, also wo man so, wenn es in Kicktrack, genau, wenn es in diesem Tempo weitergeht, dann wird wahrscheinlich am Ende die und die Summe dann rauskommen. Habt ihr da schon mal reingeguckt oder?
Ja, sicher, das ist ständig offen, würde ich mal sagen.
Okay, also
wie gut die Prognose ist, lässt sich allerdings schwer abschätzen in den ersten paar Tagen. Im Moment, also warte, jetzt drücke ich schnell auf den Refresh-Button, da kann ich da das ganz gleich sagen. Trending toward 240.000.
Okay, also locker auch dann mit, ich weiß nicht, ich habe gesehen, ihr habt auch ein paar Stretch-Goals, also die wären ja dann wahrscheinlich auch noch drin. Also
ja, da wäre noch einiges mehr drin.
Gut, ja, wann soll es rauskommen, wenn wir jetzt mal vom Worst Case haben wir jetzt schon besprochen, wenn wir jetzt vom Idealfall ausgehen, ihr kriegt wirklich diese 240.000 Stretch-Goals alles zusammen, wie geht's dann weiter? Also expandiert ihr dann auch möglicherweise vom Personal her noch? Und
wenn, dann minimal. Wir sind eigentlich schon ziemlich komplett. Wir sind gut aufgestellt. Von dem her wird sich da nicht viel tun. Es wird vor allem sich für uns ändern, dass die Leute, die was bis jetzt nicht Vollzeit arbeiten können, aus finanziellen Gründen dann Vollzeit arbeiten können. Und dass die, was bis jetzt gratis gearbeitet haben und deren Ersparnisse sich dem Ende neigen, damit, wie soll man sagen, eine gewisse Sicherheit reinkriegen. Dass wir uns praktisch zu 100% und auch die ganzen Nebenjobs aufgeben können. Also, ja, das wird sich ändern und damit wird man in der Lage sein, innerhalb von einem Jahr das Spiel fertig zu machen.
Mhm. Was wäre denn jetzt, gesetzt den Fall, ihr habt jetzt das Geld zusammen und dann kommt irgendein Publisher und sagt, Mensch, toll, super Projekt, wir wollen das gerne kaufen. Ist das was, wo ihr sagt, nee, da sind und bleiben wir Indie, das wollen wir nicht? Oder ist das was, wo man dann sagen könnte, gut, könnte man durchaus drüber reden?
Also der Indie-Anspruch für uns ist eigentlich sehr wichtig. Und es ist wichtig, dass wir auf keinen Fall in unseren Entscheidungen beschnitten werden. Über einen Publisher-Deal, es wäre ja dann auf keinen Fall ein kompletter Verkauf oder sonst was, nicht? Sondern wenn, dann könnten sie ja höchstens eine Kofinanzierung anbieten. Mhm. Und also müssten halt die Konditionen schon sehr gut sein, nicht? Würde ich mal sagen. Also es muss insgesamt dem Projekt helfen. Mhm. Wir wollen auf keinen Fall den Indie-Charakter verlieren.
Genau. Das sieht man auch schon so ein bisschen an eurer Plattformwahl, wenn ich das mal so salopp sagen darf, weil ihr habt PC, Mac und Linux. Und ich finde immer so, Linux und Mac und so ist ja dann doch eher nicht die verbreitetsten Spielplattformen. Aber man sieht das ganz oft auf Kickstarter, dass da dann witzigerweise diese Plattformen auf einmal unterstützt werden. Mhm. Und ich glaube, ich kann mich erinnern, dass du damals gesagt hast, na ja, möglicherweise sind Konsolen dann mit einem Publisher drin, wenn ein Publisher dann, dass man das dann zum Beispiel so ein Publishing-Deal macht mit, okay, ihr könnt unser Spiel dann auch auf Xbox Live und PSN portieren oder sowas. Ist das noch was immer noch in der Planung ist? Oder?
Ja, also wenn ein Publisher uns die Gelegenheit bietet, sozusagen auf eine Konsole zu gehen, dann wird das ziemlich klar als großen Vorteil fürs Spiel sehen und das wäre wirklich was wir auch hoffen, dass das möglich wird, weil ohne Publisher kommt man ja nicht gescheit auf eine Konsole.
Das stimmt, gerade weil die Lizenzkosten sind da schon so hoch, dass man da, das ist schon eine viel höhere Schwelle, als wenn man jetzt nur selber sagt, man macht da in Anführungsstrichen Self-Publishing auch für PC und so. Und gut. Dann danke ich dir, dass du dich zur Verfügung gestellt hast für dieses Interview. Und ich drücke euch die Daumen, dass das klappt. Und freue mich sehr, dann bald mal wieder mehr zu hören und dann vielleicht auch mal eine weitere fortgeschrittenere Version zu sehen.
Ja, freut mich auch. Also danke fürs Interview.
Gerne.
Und liebe Grüße an alle an Superlevel.
Alles klar. Dankeschön. Ciao.
Gut, danke. Für die.